Inforadio Podcast.
Studierende in Deutschland protestieren, sie besetzen Hochschulräume, sie gehen auf die Straße und plötzlich nicken alle, von der Bundespolitik über Professoren bis hin zu Unternehmerverbänden. Ja, es läuft etwas verkehrt an den Unis. So viel Umarmung war selten und kann eigentlich gar nicht sein. Wer über die Misere unseres Hochschulwesens spricht, wird verschiedene Ursachen analysieren und verschiedene Lösungen anbieten wollen. Einigkeit lässt sich höchstens herstellen, dass der Status quo, wie wir ihn kennen, nicht optimal ist. Forum die Debatte im Inforadio heute in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung aus der Böll-Stiftung Berlin in der Schumannstraße. Wir nehmen das neu erschienene Buch von Jürgen Kaube, Die Illusion der Exzellenz, Lebenslügen der Wissenschaftspolitik, zum Anlass, um zu fragen, was bedeutet eigentlich die Exzellenzinitiative im Alltag an den Hochschulen? Wohin sollen, wohin werden sich die Universitäten entwickeln? Und nicht zuletzt, wenn wir nicht nur auf Exzellenz starren, welche Möglichkeiten der Profilierungen gibt es für die Hochschulen heute? Dies alles diskutieren wir mit dem bereits genannten Autor, mit Jürgen Kaube, Ressortleiter Geisteswissenschaften der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Mit Barbara Kehm, Professorin für Hochschulforschung an der Universität in Kassel. Mit Detlef Müller-Böhling, langjähriger Leiter des Zentrums für Hochschulentwicklung, getragen von der Bertelsmann Stiftung und der Hochschulrektorenkonferenz. Und mit Carsten Hoffmann, Geschichtsstudent an der FU Berlin, Mitglied des Studierendenparlaments. Die Präsidentin der Hochschulrektorenkonferenz, Margret Wintermantel, spricht von Nachsteuerung. Sie, Jürgen Kaube, sagen klipp und klar, dieser Staat ruiniert seine Universitäten.
Ja, die Formel von der Nachsteuerung, die legt so ein bisschen nahe, es sei eine sehr, sehr gute Idee, lokal durch Missverständnisse oder typisch deutsche Verwaltungsmentalität nicht so gut umgesetzt worden. Ja? Das ist eine falsche Beschreibung. Wir haben eine Universitätsreform, die von Anfang an nicht besonders gut durchdacht war. Wir haben eine, die Gründe hatte. Es gibt also keinen Anlass zur Nostalgie und zu sagen, man hätte alles so lassen sollen, wie es war. Aber ich denke, wir haben eine Reform, die sehr anschauungsfrei, sehr bürokratisch den Hochschulen übergestülpt und auch sehr zügig, wenn man so will, durchregiert wurde. Und insofern glaube ich nicht, dass es damit getan ist, jetzt an der einen oder anderen Stellschraube eine Kleinigkeit zu ändern. Zumal diese Stellschrauben bei den Hochschulen immer die Eigenschaft haben, dass sie ganz andere Effekte in irgendwelchen anderen Bereichen der Hochschule erzeugen.
Wenn man von dem Nichtfunktionieren dieser Reform spricht, dann wird der Finger oft auch auf Sie gezeigt, Detlef Müller-Böhling. In diesem Buch ist sogar die Rede von der Lyrik aus Gütersloh, die fernab ist von den Realitäten an den Hochschulen. Sie sind sozusagen der Inbegriff all dessen, gegen das sich Jürgen Kaube wehrt. Fühlen Sie sich als Buhmann gut oder missverstanden?
Also wenn man Buhmänner braucht, hat man wenig Argumente offensichtlich.
Was ist denn falsch gelaufen?
Nun, wir haben beispielsweise als CAE schon sehr frühzeitig gesagt, es macht keinen Sinn, die Studiengänge vollzustopfen, sondern es müssen Grundlagen gelegt werden, methodische im Bachelorstudiengang, und darauf aufbauen muss dann anderes gelegt werden. Das haben wir 2004 gesagt. Allerdings, und das ist das Problem, vor dem wir stehen, gibt es eine so große Vielfalt von Gründen, die jetzt für die Misere augenblicklich verantwortlich sind, dass es leider nicht mehr differenziert genug diskutiert wird.
Wenn es um verschiedene Gründe für Gelingen oder Misslingen geht, dann fragt man gerne diejenigen, die forschen über die Hochschulen. Barbara Kehm.
Ich frage mich zunehmend, warum andere europäische Länder, die ebenfalls ganz andere Systeme ursprünglich hatten von Studienstrukturen und Studienabschlüssen, doch offensichtlich relativ viel besser mit Bologna und der Reformagenda, die daran hängt, zurechtgekommen sind. Ich glaube, für die deutsche Umsetzung der Reform stand sehr stark im Vordergrund, die Studienzeiten zu verkürzen und die Zahl der Abbrecher zu verringern. Ich würde Herrn Müller-Böhling zunächst mal zustimmen, dass es sehr viele Gründe dafür gegeben hat. Man kann das sozusagen weder auf eine Personengruppe noch auf einen einzigen Grund runterkochen. Wir sehen das gerade an den Bachelor. Neue Untersuchungen haben gezeigt, dass die Absolventen von Bachelorstudiengängen auf dem Arbeitsmarkt gar nicht so schlecht dastehen, wie immer befürchtet worden ist. Aber es gibt schon auch, denke ich, Gründe, jetzt tatsächlich nochmal zu gucken, eine Reform der Reform zu wagen, spätestens mit der Reakkreditierung der Studiengänge, die in vielen Fällen demnächst ansteht. Und das lässt sich umsetzen. Also das haben andere Länder uns gezeigt, da müssen wir halt mal über die Grenzen gucken.
Carsten Hoffmann, wenn Sie jetzt hier hören, ja, viele Dinge sind angestoßen worden, wir müssen über die Details noch reden. Was heißt das denn in Ihrer konkreten Studienbiografie?
Ja, also ich denke, dass das mit der Lebensrealität der Studierenden sehr wenig zu tun hat, was Frau Kehm gerade erzählt hat und auch was Herr Müller-Böhling erzählt hat von der BA-Reform. Die Lebensrealität, die ich wahrnehme, ist, dass der Bachelorstudium ein gänzlich anderes ist als das Magisterstudium, das ich ja noch angefangen habe. Es ist keinesfalls noch ein wissenschaftliches Studium, ist auch keinesfalls etwas, was für irgendeinen Beruf qualifiziert, jedenfalls nicht, wenn ich auf Geschichte und auf Islamwissenschaft, Semitistik schaue. Ich habe ja zwei Hauptfächer. Es ist einfach viel zu verschult, es ist methodisch, es ist sehr theoriearm. Man wird hindurchgeschleust durch Module, denen es überhaupt keine Wahlmöglichkeit mehr gibt. Das ist das Gegenteil von Wissenschaftlichkeit und das Gegenteil von dem, was sich die Leute erhoffen, wenn sie anfangen zu studieren.
Jürgen Kaube, was von dem, was Carsten Hoffmann jetzt gerade sagt, sehen Sie intendiert bei der Reform? Also die Frage Wissenschaftlichkeit oder andere Formen? Und was ist sozusagen ja ein Produkt, was durch Zufall dummerweise passiert ist?
Na, sicherlich war intendiert, eine größere Menge an Studenten in einer größeren Geschwindigkeit zu einem Zertifikat zu führen und das zu vergleichsweise konstanten Kosten. Das muss man sagen. Das ist, wenn man so will, ich würde fast sagen, das hydraulische Paradoxon der ganzen Angelegenheit. Das wird insbesondere dann nicht funktionieren, wir kommen ja noch zu Problemen, die wir jetzt noch gar nicht haben, wenn dann mal die 8 Jahrgänge da sind, die ein Jahr weniger Schule hatten.
Also die nach dem 12. Ja, Schuljahr abgehen.
Wenn der berühmte Migrationshintergrund sich stärker durchschlägt, also ich prophezei den Universitäten schon, dass sie dann irgendwann anfangen werden, auch Deutschunterricht zu geben. Ich finde ja gar nicht, dass man sich jetzt aufregen soll über diese Art von Problemlage. Das ist einfach so, ja. Aber man sollte sie auch nicht vertuschen hinter solchen Formulierungen wie Europäisierung des Hochschulraums, steigende Mobilität. Faktisch ging es darum, ohne große Zusatzkosten eine Beschleunigung im System zu erreichen. Die kann man erreichen. Man kann zum Beispiel das, was man früher Abbrecher nannte, einfach zertifizieren. Man kann einfach sagen, man schafft Anreize für die Universitäten, dass sie Abbruch einfach nicht mehr zulassen. Wenn Sie studienbegleitendes Prüfen haben, wie im Augenblick, und ein Professor eine Vorlesung hat, und da sitzen 250 Politologen, und die müssen eine Prüfung machen, dann wird er sich ja sehr gut überlegen, wie viele Prozent davon er im nächsten Semester noch zusätzlich zu den nächsten 250 haben möchte. Also da gibt es Anreize dazu, das zu schaffen, dass man eigentlich nur noch bestehen kann. Die andere, wenn man so will, etwas realistischere Problemfassung, die Bologna zugrunde liegt, ist ja, dass wir sagen, bei diesen steigenden Studierendenzahlen haben wir einen großen Anteil von jungen Menschen, die nicht im Traum daran denken, eine Wissenschaftskarriere einzuschlagen. Ja? Die man also nicht, wie das an der deutschen Universität so üblich war, in diese Richtung, wenn man so will, erziehen will. Ja? Dass man sagt, dass der Professor auf der Suche nach seinem Nachfolger, ja, das ist das deutsche Hauptseminar gewesen. Das ist eine unrealistische Vorstellung immer gewesen und die zu korrigieren ist sehr sinnvoll. Ja? Macht man das, indem man eine Reform anschiebt, bei der die Fächer zum Beispiel dazu geneigt sind, noch spezieller im Eingangsbereich der Studien zu werden. Ja? Dass man also nicht mehr Geschichte studiert an manchen Universitäten, sondern moderne Geschichte, mittelalterliche Geschichte mit 18. Ja? Mit 18 sagt jemand, ich gehe jetzt nach Bamberg und werde Mittelalterhistoriker.
Ich stimme Herrn Kaube dazu, dass wir in der Massifikation, wie das so schön auf Neudeutsch jetzt heißt, der Akademisierung breiter Schichten in allen industrialisierten Ländern, dass dies einer der Ausgangspunkte ist. Zweitens aber auch das Problem, dass wir gerade in Deutschland, wo wir Schwierigkeiten haben zwischen Bildung und Ausbildung, einen Weg zu finden und immer glauben, wir müssten uns für die Bildung entscheiden, dass wir von daher die Studiengänge in einem Einmal-Lernprozess vollgepackt haben. Ich spreche jetzt noch von den Diplomstudiengängen. Mit der Konsequenz, dass wir Studienzeiten von im Schnitt 12,6 Semestern hatten. Sie haben jetzt gesagt, die wollten einen Durchlauferhitzer. Wer sind die? Das ist schon die große Frage. Wer war das?
Naja, ich meine.
Herr Rüttgers oder wer?
Herr Rüttgers hat es angeschoben.
Der hat das unterschrieben für Deutschland
aber damals. Aber ich meine, Ihr Institut war ganz maßgeblich daran beteiligt. Die Hochschulrektorenkonferenz war ganz begierig darauf.
Der Wissenschaftsrat.
Die Massifikation der Universitäten zu behalten, zum Beispiel nicht diese Studierenden an die Fachhochschulen abzugeben, was ja auch ein Vorschlag war. Da gab es eine Professorenlobby ersten Ranges zu sagen, ja, wenn wir die abgeben, dann schrumpft
der unser Stellen. Ja, aber jetzt sind Sie bei der Professorenlobby. Also Sie sind jetzt bei ganz vielen.
Ja, natürlich, es sind mehrere ganz vielen Akte, gewesen. Ganz allein kommt so eine Katastrophe nicht zustande, das würde ich auch sagen.
Ja, aber ich glaube, mit dem Schwarz-Weiß-Malen alleine und mit platten Erklärungen kommen wir nicht weiter. Natürlich ist das System unterfinanziert und natürlich musste man, und das ist immer wieder gefordert worden, bessere Betreuungsverhältnisse schaffen. Das geht nur mit mehr Geld. Natürlich haben die Professorinnen und Professoren ihre Hobbys, die sie unbedingt in die neuen Curricula hineinbringen wollten. Bloß davon wird der grundsätzliche Weg nicht falsch, nämlich für ein lebenslanges Lernen andere Voraussetzungen zu schaffen als ein 12- oder 14-semestriges Diplom.
Warum haben Sie denn, wenn Sie sagen, es wurde zu sehr gebildet und zu wenig ausgebildet, warum hat man denn zum Beispiel den Diplom-Ingenieur nicht einfach gelassen? Das ist ein internationales Erfolgsmodell als Studienmodell gewesen. Unter dem Stichwort Wettbewerbsfähigkeit hat man etwas gemacht, was nicht sehr nach Wettbewerb klingt. Man hat einen Titel, nämlich den Bachelor in dem Fall, einfach für obligat erklärt und der Konkurrenz gar nicht ausgesetzt. Wenn man die Studierenden fragt, dann sagen nicht nur alle, die noch im Magister sind oder im Diplom, Gott sei Dank, sondern auch dort, wo sie wählen konnten, zu überragenden Anteilen, wählen sie einfach, und da könnte man ja in ihrer Sprache, in der Bertelsmann-Sprache, die Kundensouveränität.
Ich führe keine Bertelsmann-Sprache, wenn ich das vielleicht mal sagen darf.
Würde man
sie haben von mir noch nie den Begriff Kunde für Studierende gehört.
Gut, dann
oder gelesen.
Dann verwende ich ihn nur als
Metapher. Es geht ja nur um Wahrheit jetzt
hier. Nur als Metapher dafür, dass man dann sagt, warum hört man dann nicht auf solche Erfahrungen?
Ja? Barbara Kehm, ja, okay. Möchte Sie und dann Carsten Hoffmann. Ja.
Wichtig ist nochmal, denke ich, daran zu erinnern, dass eigentlich bei der Umsetzung der Studienstrukturreform nur wenig diskutiert worden ist. Soll der Bachelor eher generalistisch oder spezialistisch ausgebildet werden? Dann darf man auch nicht davon ausgehen, wenn ich jetzt aufgreife, was Herr Kaube gerade gesagt hat, der Diplom-Ingenieur. Die Ingenieure sagen halt, also sozusagen nach 3 Jahren kann er noch keine Brücke bauen, die hält. Das war auch nie so gedacht.
Also es gibt manche Diplomierte, die das
auch nicht können, nicht können. Ne? Wenn man mal nach China guckt, wo ja kürzlich eine zusammengebrochen ist. Wenn wir davon ausgehen, von der Überlegung, dass es in der Wissensgesellschaft und in den wissensintensiven Sektoren der Wirtschaft ein größerer Anteil an akademisch gebildeten Menschen benötigt wird. Also das heißt, wir haben in der Wissensgesellschaft auch das Phänomen der Akademisierung von Berufen, die zuvor gar keine akademische Ausbildung benötigten. Ich sehe darin überhaupt kein Problem, sozusagen auf die Idee zu kommen, dass auch andere Berufe inzwischen, weil das Wissen halt komplexer geworden ist, wenigstens 3 Jahre eine Ausbildung haben sollten.
Das leuchtet mir jetzt nicht ein. Das gehört doch an die Fachhochschulen genuin. Also es war immer
das
so gewesen.
Verhältnis.
Ja, Moment, jetzt sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt, dass Sie nur von Universitäten sprechen und dann nur von einem kleinen Teil der Universitäten unter Umständen. Wir sprechen immer vom Hochschulsystem insgesamt.
Das Verhältnis von Hochschulen, Fachhochschulen in Berlin wurde das Fachjahr in diesem April gestrichen im Namen. Und Universitäten sollten wir nochmal genauer beleuchten. Das machen wir nach dem kurzen Nachrichtenbreak. Vorher Carsten Hoffmann.
Ich verstehe auch nicht, warum wir das gesamte Hochschulsystem einen einzelnen Abschluss verpassen müssen. Und vor allen Dingen nicht, warum müssen wir das sofort machen? Ich meine, wenn der Bachelor und der Master so toll sind, warum überlassen Sie die Entscheidung nicht einfach den Studierenden und sagen, okay, hier gibt es den Master, hier gibt es das Diplom und entscheidet selbst, was wollt ihr haben? Hier wäre es nicht abgeschafft worden, die Leute würden heute noch zu 70-80% Diplom oder Magister wählen.
Wir sprechen gleich weiter. Vorher gibt es aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Aus der Heinrich-Böll-Stiftung in Berlin-Forum die Debatte im Inforadio, die Illusion der Exzellenz, Fragezeichen, Hochschulen unter Erwartungsdruck. Das ist heute unser Thema. Wir diskutieren mit Jürgen Kaube von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, mit Barbara Kehm von der Universität Kassel, mit Detlef Müller-Böhling, lange Zeit Leiter des Zentrums für Hochschulentwicklung, und mit Carsten Hoffmann, Geschichtsstudent an der Freien Universität Berlin. Carsten Hoffmann hat eben gesagt, warum zwingen Sie den Leuten alle erstmal den gleichen Bachelor auf und lassen keine Vielfalt zu, zumindest für den Übergang. Die Frage, die sich daran direkt anknüpft, gleich an die ganze Runde: Wie viel Vereinheitlichung wollen wir als Gesellschaft, als Fachleute überhaupt haben? Wie viel ist zu bekommen, wenn wir gerade hören, es gibt eben Bildung und Ausbildung, es gibt das Humboldt-Ideal der Einheit von Forschung und Lehre, es gibt aber einfach auch ganz pragmatische Wünsche in der Ausbildung. Barbara Kehm.
Ich denke, dass die Experten eigentlich sich relativ einig darüber sind, dass also Massenhochschulsysteme, wenn 30, 40, 50 und mehr Prozent eines Altersjahrgangs an den Hochschulen sind, dass man ein gewisses Maß an Differenzierung braucht. Die Frage ist nur, wie diese Differenzierung aussehen soll. Und auch da, denke ich, herrscht in Deutschland kein Konsens, sondern eher große Uneinheitlichkeit. Wenn man mal über den Tellerrand ein bisschen hinaussieht, dann sehen wir mindestens vier Formen von Differenzierung. Und zwar einmal eine Differenzierung durch unterschiedliche institutionelle Typen. Das ist sozusagen das Charakteristikum des deutschen Hochschulsystems mit Berufsakademien, Fachhochschulen, Universitäten. Es gibt aber auch die Möglichkeit der internen Differenzierung innerhalb einer Hochschule. Es gibt dann natürlich auch, was im Augenblick ganz besonders sexy ist, die vertikale Differenzierung in Form von Rankings, League Tables, Exzellenzinitiativen. Und schließlich gibt es auch Formen der Differenzierung, die sind uns eher aus anderen Kontinenten und Osteuropa bekannt, indem man sozusagen einen größeren Sektor unterschiedlicher Privathochschulen zulässt.
Es wäre ja eine Illusion zu glauben, dass wir nur eine Massifikation, wie Herr Müller-Böhling das gesagt hat, im Bereich der Studenten haben. Wir haben es ja im Bereich des Personals genauso. Das ist ja auch extrem gewachsen. Nicht so stark gewachsen wie die Studenten zugegebenermaßen.
Und wenn wir das akzeptieren, dann müssen wir auch in den Universitäten Berufsausbildung betreiben, was im Übrigen die Universitäten immer getan haben.
Aber was ist dann das Merkmal der universitären Berufsausbildung im Unterschied zu einer Berufsakademie? Das wäre dann die entscheidende Frage, dass man sagt, wozu brauche ich einen Professor für Strafrecht, wenn es um Rechtsanwaltsgehilfen geht oder einen Professor für Verfassungsrecht?
Oder warum muss jeder Journalist, der sich irgendwo bewirbt, ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben, wenn er hinterher doch in ganz anderen Bereichen tätig ist?
Wir haben mit Abbrechern auch sehr gute Erfahrungen.
Aber
waren die Diplomabbrecher, ne?
Jürgen Kaube, aber wir gehören zu der Generation der Mit-40er. Die Generation, die etwas älter ist, da gab es sehr viele Menschen, die abgebrochen haben und haben dann in den Medien ihren Platz gefunden. Diejenigen, die heute studieren, werden sozusagen als Abbrecher in keinster Weise mehr dort ihren Ort
finden. Es gibt ja demnächst auch gar keine Abbrecher mehr.
Das halte ich für ein Gerücht.
Gut, dann wäre das ja auch nur letztlich dann nur eine Form von Camouflage.
Aber ich würde noch mal auf die Frage von Herrn Hoffmann eingehen, der ja die These aufgestellt hat, dass alle Studiengänge gleich sind.
Die werden gleich gemacht durch die Umsetzung dieser Bachelorreform.
Oder gleich gemacht werden. Gleich gemacht worden sind Titel, auch wenn sie noch ein bisschen differenziert werden. Aber die Inhalte sind ja unglaublich differenziert worden. Das hat ja auch Herr Kaube in seiner Kritik angeführt, in diesen ganz spezifischen und speziellen Bachelors.
Aber die Raster sind überall die gleichen. Das Prinzip Modularisierung ist für alle Bachelor gleich. Und das stülpen sie den Geisteswissenschaften über, die sich das keinesfalls gewünscht haben.
Also Modularisierung ist ja an sich nichts Verkehrtes.
Doch.
Für warum, viele Fächer warum, vielleicht nichts
Moment,
Verkehrtes,
aber für meinen Schulen. Das will ich jetzt gerne wissen. Warum ist
Modularisierung
richtig, warum ist es falsch?
Modularisierung bedeutet doch nicht Spezialisierung, sondern Modularisierung bedeutet abgrenzbare Lernbereiche innerhalb eines Studiums zu definieren. Und das können sehr wohl Kompetenzbereiche sein, die man in einem Studium lernen muss.
Aber
deswegen ist es mir auch, um ganz ehrlich zu sein, die Diskussion um den Diplom-Ingenieur ist ein Scheindiskussion. In Wahrheit ging es ursprünglich darum, dass sie weiter 8 Semester machen wollten. Das ist ja auch richtig, wenn man über die Brücke gehen will. Und natürlich... Ja, und natürlich will ich auch nicht von einem Mediziner behandelt werden, der nur 6 Semester Medizin studiert hat.
Also was ist an Modulen schlecht? Früher hieß das nicht Modul, aber es hieß, du musst in Philosophie bis zur Zwischenprüfung einen Logikschein machen. So war es jedenfalls an der Universität Freiburg.
Also wenn man es kurz fassen will, ist es so, dass die Leute keine Fächer mehr studieren, sondern Kurse belegen. Kurse belegen, bei denen die Wahlfreiheit extrem eingeschränkt ist. Sie haben nicht mehr die Möglichkeit, in einem Fach im zweiten Semester, nachdem sie die Bibliothek und die Mensa gefunden haben, im zweiten Semester zu sagen, ich hatte da einen Archäologen oder einen Geografen, und das hat mir eingeleuchtet, was der gesagt hat, ich belege mal dessen Kurs im nächsten Semester auch. Das geht jetzt nicht mehr, denn die Kurse sind vorgeschrieben. Und ich finde, wenn man sagt, gut, das war doch eigentlich eine Wahlfreiheit und die Akkreditierungsräte waren ja auch alle ganz sanft und hätten aber auch 8-semestrige Bachelors durchgelassen und so. Frau Wintermantel sagt jetzt das auch, es stand doch nirgendwo, dass es 6 Semester waren. Wenn man auf die Webseite der Universität Saarbrücken geht, die sie damals als Rektorin vertreten hat, finden sie nicht ein einziges Fach, das nicht diese 6-Semester-Struktur hat. Und dann frage ich mich doch, wie kommt das jetzt? Das geht mir ein bisschen auf die Nerven, diese Art von Heuchelei. Erst so ein Flamassel anzurichten und nachher zu sagen, ja, das waren die Freiheitsgrade der anderen. Ja? Die anderen hatten Freiheitsgrade und dann kann man in einem solchen Fall kann man sehen, nee, das waren gar nicht die anderen, das warst du, warst Rektorin damals.
Fragen wir die Hochschulforscherin, wie viel Flexibilität war denn von Anfang an im System drin oder muss man das jetzt sozusagen erst durch die Hintertür wieder reinbekommen?
Die Menschen, die die neuen Studiengänge entwickelt haben, haben das ja zu einem Zeitpunkt getan, als viele von ihnen gar nicht richtig verstanden haben, was eigentlich ein Modul ist und was Learning Outcomes sind und wie man Workload berechnet. Das kann man übrigens heute immer noch nicht.
Hat die Universität bei ihren eigenen Mitarbeitern versagt oder?
Nein. Ich glaube, es geht um was ganz anderes. Ich denke, wir hätten in Deutschland zunächst mal mit der Einführung der neuen Studienstrukturen und Abschlüsse auch eine Diskussion darüber führen müssen, ob wir auf der Bachelorstufe Generalisten oder bereits schon Spezialisten ausbilden. Oder ob es nicht darum geht, sagen wir mal, das Handwerkszeug einer Disziplin oder eines Faches zu lernen, einen Überblick zu bekommen über die wesentlichen Inhalte und Methoden und die Spezialisierung auf die Masterphase zu verlegen. Das ist jetzt nur eine Vorstellung von mir. Wenn jetzt die Reakkreditierung ansteht, ich denke sozusagen, die Vorgaben der Akkreditierungsagenturen gehen auch ein Stück in diese Richtung, da nochmal neu über die Studiengangskonzepte nachzudenken und mehr Wahlfreiheiten einzuräumen. Und man muss sehen, was daraus gemacht wird, was daraus entsteht.
Aber wir dürfen auch nicht verkennen, dass es sehr viele gute Studiengänge gibt, die nach solchen Prinzipien sich nämlich vorher überlegt haben, was sie machen wollen. Wenn Sie beispielsweise Lüneburg nehmen, wo es für alle Studierende ein Semester ein Studium Generale gibt, bevor dann die entsprechenden Spezialisierungen stattfinden. Wenn Sie Darmstadt nehmen bei den Ingenieurwissenschaften, die tatsächlich zuerst einmal Grundlagen in den ersten Semestern legen, um dann darauf aufbauend die Spezialisierungen vorzunehmen, dann gibt es sehr, sehr gute Beispiele auch, die im Übrigen dann durch den Wettbewerb entstanden sind.
Ja, nur Herr Müller-Bülling, das würde ich ja auch konzidieren, natürlich, bei einem so riesigen System. Das wäre ja noch mal schöner, wenn es nicht irgendwo auch erfreuliche Tatsachen gäbe. Nur, das gab es vorher auch. Es gab auch vorher Fachbereiche, die Studienordnung hatten, die nicht desorientierend wirken. Es gab auch Fachbereiche, die vernünftige Abbrecherzahlen, die Zahl selber, Sie wissen, das ist statistisch schwer interpretierbar, weil jeder Studienfachwechsel in Deutschland als Studienabbruch in dem Fach, das man verlassen hat, gezählt wurde. Also wenn Sie zum Beispiel wie ich von der Philosophie in die Volkswirtschaftslehre gegangen sind, dann bin ich als Studienabbrecher den Philosophen sozusagen schlecht geschrieben worden, obwohl ich dann ganz anständig mein damals schon relativ modularisiertes Studium der BWL und VWL
und obwohl Ihnen das Philosophiestudium auch genützt hat im Laufe des
Lebens. Das kann man wohl sagen.
Ja, da haben Sie zumindest die Ethikkomponente also mitbekommen, die ja den Bankern heute fehlen. Ne?
Nein, das war nun wiederum nicht so mein Lieblingsfach Ethik, aber das spielt jetzt keine Rolle. Nur, ich will nur sagen, das Universitätssystem war ja vorher nicht so, dass wir sagen, flächendeckendes Sizilien, ja, wo man sagt, das ist eigentlich nur Problemfälle oder so. Und deswegen sind ja auch die Redensarten, ja, von der Industrie, die kriegen, da gibt es doch auch die ersten Signale, dass die auch Bachelors einstellen. Als Soziologe würde ich jetzt sagen, müssen Sie dann feststellen, stellen die ein, obwohl das Studium so war oder wegen des Studiums oder hat es überhaupt gar nichts damit zu tun? Natürlich werden immer, die Industrie findet immer 50% eines Jahrgangs gut. Das ist ja keine Aussagefähigkeit, dass man sagt, ja, ein Bachelor, hurra, kriegt einen Job. Die Frage ist ja, hätte er ihn in dem alten System nicht bekommen, ja? Ich meine, das ist Proseminar-Soziologie, dass man, so kann man mit Korrelationen nicht umgehen, dass man sagt, ich habe einen Bachelor entdeckt, der kriegt einen Beruf. Also,
Carsten. Moment mal, Herr Kauber.
Soziologisch
sauber war Ihre Argumentation jetzt gerade nicht.
Es wird ja andersherum argumentiert, dass ein Bachelor nicht keinen Beruf bekommt.
Nein, darum wird ja argumentiert. Ich sage ja gerade,
von Ihnen jetzt natürlich gerade nicht, aber ansonsten wird das ja nur öffentlich gemacht.
Bachelors, die eingestellt werden und der Personalchef der Telekom schickt E-Mails, wo drin steht, ja, 50% taugen, 50% taugen nichts, dann kann man sich fragen, war das schon jemals anders? wahrscheinlich war das auch im 18. Jahrhundert die Selbstbeschreibung der Verwaltungen in dem Fall, die die Absolventen abnahmen.
Die Frage, die ich gerne Carsten Hoffmann stellen würde, wir haben jetzt hier sehr viel über die Module gesprochen, über die Frage, kann man mit einem Bachelorstudium noch ein Leben führen in der Berufswelt oder nicht, die lasse ich mal außen vor. Aber die Frage der Freiheit, den eigenen Weg an der Universität zu finden, die eigenen Fragestellungen zu entwickeln. Wie sehr wird das denn eigentlich bei Ihnen und bei Ihren Kommilitonen nachgefragt?
Ich selbst habe ja das Glück, noch einen Magister bekommen zu haben in der letzten Generation, die das konnte. Ich habe großes Glück gehabt, denn ich konnte mir ein ganzes Studium hindurch selbst aussuchen, was ich lerne, wann ich es lerne und wie ich es lerne. Und das ist das, was ich eigentlich von einem wissenschaftlichen Studium erwarte, nämlich dass ich mir selber Gedanken mache darüber, was möchte ich eigentlich lernen und wie möchte ich es lernen, in welcher Zeit schaffe ich das. Diejenigen, die heute dasselbe als Bachelor lernen, die haben Module, die stehen in der Studienordnung, in der Prüfungsordnung festgelegt und die können überhaupt nichts auswählen. Wir haben das heute thematisiert in einer Institutsvollversammlung. Da hat der Dozent gesagt, ja, es gab so viele Beschwerden wegen der unflexiblen Studienplanung. Wir haben das jetzt geändert. Ja, man kann jetzt das, was man sonst im dritten Semester lernte, kann man jetzt im ersten lernen. Das, was man im ersten gelernt hat, kann man jetzt im dritten lernen.
War Ihnen schon immer klar, wissenschaftlich, jetzt nicht vielleicht als Beruf, aber zumindest während der universitären Zeit arbeiten zu wollen?
Natürlich bin ich im ersten Semester auch hingegangen und habe schon geschaut und gesehen, es ist ein bisschen auch an Orientierungslosigkeit gelitten. Aber aus dieser Orientierungslosigkeit habe ich dann eben auch herausgefunden und habe herausgefunden, bei welche Dozenten bringen mich weiter und welche bringen mich persönlich nicht weiter, ohne dass jetzt die Dozenten, die das betrifft, so schlecht sein müssen. Aber es gibt ja auch verschiedene Lernstile, verschiedene menschliche Charaktere. Das ist doch ganz normal, dass Leute, die sich mit komplexen Themenstellungen beschäftigen, eben auch menschlich und auch inhaltlich vor allen Dingen, sich ihren eigenen Schwerpunkt setzen wollen.
Ich frage das auch deshalb, weil wir, wenn wir gesprochen haben über Bildung, über Ausbildung, über möglicherweise auch die Konkurrenz zwischen Universitäten und Fachhochschulen, für jemanden, der in ein erstes Semester geht, weiß der denn schon, ob er sozusagen universitär mit Wissenschaft zu tun haben will oder ob der einfach nur eine Ausbildung sucht? Weil wenn das relativ früh klar ist, dann kann man auch einen ganz unterschiedlichen Weg anbieten. Wenn das nicht klar ist, muss man erst einmal gemeinsam vorgehen.
Also es ist sicherlich nicht klar und ich finde es toll, dass Herr Hoffmann sich in diesem Chaos orientiert hat. Das war ja genau das Problem, dass wir das nicht für 2 Millionen oder 2,1 Millionen annehmen können und auch nicht für die Zukunft, wenn das noch mehr werden sollen,
von annehmen können. Von denjenigen, die mit mir angefangen haben, gleich sind sie alle noch dabei. Von den Bachelors gibt es eine deutlich höhere Abbruchquote in deutlich kürzerer Zeit.
In welchem Bereich? Bei den Historikern?
In der Semitistik spreche ich jetzt.
Also wir können auch gerne über die Abbrecherquoten sprechen, die ja vorher in einzelnen Fächern bei 80% gelegen haben und das erst im Schnitt nach dem sechsten Semester, was keineswegs eine verlorene Zeit gewesen ist, aber es ist trotzdem ein Engagement gewesen, das nicht zu dem Ziel geführt hat, das das Individuum und die Gesellschaft eigentlich wollte. Was wir brauchen, ist ein System, das allen die Möglichkeit lässt, sich zu entwickeln, und zwar einem wie Herrn Hoffmann auf der einen Seite und einem, der auf der anderen Seite auch ein bisschen mehr Strukturierung benötigt und braucht.
Und warum macht man das nicht mit Informationen? Warum muss man das mit Restriktionen lösen?
Ja, es ist ja nicht nur Restriktion, sondern es ist eine spezifische Art der Organisation, die jetzt tatsächlich eingeführt worden ist und die zu wenig Wahlmöglichkeiten erlaubt. Das stimme ich Ihnen voll und ganz zu. Aber auch, ich sage es noch einmal, bereits frühzeitig, nicht erst heute von mir so formuliert, sondern bereits frühzeitig Anfang der 2000er Jahre so formuliert.
Barbara Kiem.
Was Sie zuletzt jetzt gesagt haben, Herr Hoffmann, das passiert inzwischen an ganz vielen Universitäten. Ich denke, zugleich mit sozusagen noch größeren Anteilen von jungen Leuten an den Hochschulen, wir erwarten ja im kommenden Jahr jetzt die doppelten Abiturjahrgänge und so weiter, haben sich bereits jetzt viele Hochschulen darauf eingerichtet, ihre Studienberatungsservice auszuweiten, zu intensivieren.
Und zu evaluieren.
Evaluiert wird heute alles. Also auf die Schiene wollte ich jetzt gar nicht kommen. Einige Hochschulen haben Tests entwickelt, die die Studieninteressentinnen und Interessenten selbst tätig zu Hause am PC ausfüllen können, wo sie mit Erwartungen des Faches konfrontiert sind, um herauszufinden, ist es überhaupt das geeignete Fach für mich. Viele Studierende wissen das nicht am Anfang. Viele Fächer, die man an der Universität oder an Fachhochschulen studieren kann, mit denen hatte man während seiner Schulzeit ja eigentlich gar nichts zu tun.
Noch eine Replik. Studienordnungen mussten neu geschrieben werden. Dann musste das Ganze akkreditiert werden. Das machten ja selbst wiederum Wissenschaftler, die da irgendwie eingeladen waren. Hat sich also Gießen hat dann Marburg akkreditiert und vice versa. Also die Bundesbahn hat da sehr viele Tickets verkauft in diesem Prozess. Wir haben gleichzeitig die Exzellenzinitiative mit die stärkere Drittmittelorientierung der Forschung, das Anträge schreiben. Man muss auch mal darauf hinweisen, dass dieser ganze Prozess dazu führt, dass wir Leute von ihren eigentlichen Tätigkeiten abziehen. Ja? Das sind eigentlich Leute, die 20 Jahre lang arbeiten, um irgendwie Professor zu werden, ja? Und dann zu forschen und zu lehren, womöglich sogar in Einheit. Und was die inzwischen machen, ist zu riesigen Anteilen Beteiligung an diesem Reformprozess. Die Exzellenzinitiative zieht die Professoren aus der grundständigen Lehre heraus. Gucken Sie mal gerade in den Gewinneruniversitäten, wer da noch Bachelor zu Gesicht bekommt. Und diese Formel an den Universitäten wird gelehrt und geforscht, ist inzwischen eigentlich ein Schwindel.
Ja, Sie machen es sich wieder ein bisschen einfacher, Kaube. Das ist zu plakativ und entspricht leider nicht der Realität.
Das war jetzt ein starkes Argument.
Ja, ich komme ja jetzt. Ich versuche es ja auseinander zu deklinieren.
Ich kann auch Beispiele aus der Praxis zuhauf bringen, die das genau untermauern. Dass Professoren, wie zum Beispiel die Leiterin des Instituts für Islamwissenschaft an der FU, die ja auch in der Exzellenzinitiative die Graduate School dort eingeworben hat, hat mir heute gesagt, sie macht überhaupt keine Forschung. Sie macht Forschung am Wochenende oder in den Semesterferien, aber dazu kommt sie einfach nicht mehr, weil sie 20 Stunden in der Woche Sitzungen hat.
Detlef Müller-Böhling, Sie dürfen gleich die Frage: Kommen wir eigentlich an den Universitäten noch zum Eigentlichen, nämlich zu Forschung und Lehre? Und was bedeutet das und für die Zukunft? Darüber sprechen wir gleich. Vorher gibt es nochmal aktuelle Nachrichten aus der Inforadio-Redaktion. Forum, die Debatte im Inforadio. Die Professoren kommen nicht mehr zum Eigentlichen, hören wir eben, zu Forschung und Lehre. Detlef Müller-Böhling sagt, das ist schwarz-weiß, das stimmt gar nicht.
Nun, wir bewegen uns ja auf eine stärkere Differenzierung des Hochschulsystems zu und dabei wird es auch ein Auseinanderbrechen des Ideals geben, der Einheit von Forschung und Lehre in einer Person. Das ist immer ein Ideal gewesen, das wahrscheinlich nie zutreffend war. Wir hatten eben schon gesagt, dass es viele Professorinnen und Professoren an Universitäten gibt, die nicht mehr forschen oder nicht forschen oder vielleicht auch nie geforscht haben. Das heißt, es gab immer und es gibt eine solche Differenzierung. Die wird jetzt öffentlich und offen gemacht und das ist am stärksten in der Exzellenzinitiative passiert. Das war ja der absolute Kulturbruch in Deutschland, als die SPD Anfang 2004 verkündete, sie wollte eine Elite-Universität gründen oder schaffen. Nun muss man sagen, die jetzt Exzellenzinitiative genannte Elite-Initiative ursprünglich ist eine reine Forschungsinitiative. Sie bezieht sich einzig und allein auf die Forschung und sie bezieht sich nicht auf die Lehre. Und von daher gesehen sind die Erwartungen, die auch häufig in der Öffentlichkeit damit verbunden sind, natürlich falsch.
Aber fehlt dann nicht sozusagen das zweite Stück, nämlich sozusagen eine Exzellenzinitiative für die Lehre? Weil wir wissen ja, es gibt Beispiele aus der Wissenschaftsgeschichte, die hervorragendsten Forscher waren nicht die besten Lehrer und die hervorragendsten Lehrer mit großen Schülerinnen und Schülern haben selber für die Ewigkeit nichts bewirkt. Barbara Kim.
Ich bin mir nicht sicher. Ich würde nicht sagen, dass die Einheit von Forschung und Lehre ein reines Ideal war und nie verwirklicht wurde. Also es hat sicherlich, es hat Professoren gegeben, die nicht besonders gut geforscht haben, möglicherweise nicht mal besonders gut gelehrt.
Nicht, dass ich missverstanden werde. Natürlich gibt es das bei einzelnen Personen, aber das Ideal war, jeder deutsche Professor und jede deutsche Professorin vereinheitlicht Spitzenlehre und Spitzenforschung.
Nee, sehe ich nicht so. aber gut, also ich wollte jetzt noch mal auf was anderes. Wir sehen im Augenblick, dass bei der Einheit von Forschung und Lehre es eine gewisse Erosion an den Rändern gibt. Wir haben inzwischen Lehrprofessuren, wir haben Professorinnen und Professoren in den Exzellenzclustern, die sich aus der Lehre freikaufen. Also ich habe meine Probleme mit der Exzellenzinitiative. Sie sollte sicherlich mehr Wettbewerb auslösen, hat sie auch getan. Aber belohnt wird eben doch dann nur wieder die Spitze und es gibt wenige Gewinner und ganz viele Verlierer. Ich glaube, dass inzwischen Exzellenz, so wie das Wort gehandhabt wird und was wir da sehen bei der Exzellenzinitiative, im Grunde nichts weiter ist, eine soziale und politische Konstruktion von Reputation.
Jürgen Kaube, Sie nennen das in gewisser Weise in Ihrem Buch, wir simulieren Elite.
Ja, also aber das Problem ist ja viel dramatischer. Auch das hier geschilderte Problem ist ja, dass gerade die Exzellenz-Sieger nicht zum Forschen kommen. Vor lauter Dienstreiseanträge unterschreiben, Teppichböden heraussuchen, Promoventen finden auf Stellen, 80 Leute sollen promovieren über Nacht in irgendwie Kulturwissenschaften. So viel gibt es im Universum gar nicht. Und
kann es sein, dass wenn alle 5 Jahre lang diese Antragsprosa in Fleisch und Blut übergegangen ist, dass das auch viel schneller geht und die wieder den Platz haben dafür?
Na, ich glaube, da unterschätzt man, was das ist. Denn jetzt zittern ja alle, die Exzellenz sind, ob sie in der nächsten Runde nicht absteigen, insbesondere vielleicht Göttingen, ich weiß es nicht. Also manchmal denke ich, die gar nicht in die Verlegenheit kommen, so Universitäten mittleren Typs, Sie hatten Lüneburg angesprochen, die ja gar nicht einsteigen in diese Art von Betrieb, ja, die haben es vielleicht besser als diejenigen, die immer so an der Grenze sind, so Typ Bochum, erster Punkt. Exzellenz in der Lehre, wenn man jetzt mal Vergleichsmodelle aus dem Ausland nimmt, heißt ja einfach nur wenig Studenten. Und das ist etwas, was selbst in den Exzellenzuniversitäten natürlich nicht durchgesetzt wird. Die Universität Heidelberg hat ja nichts davon, dass sie Exzellenz draufstehen hat. Sie muss trotzdem die gleiche Massifikation, sie muss den gleichen Anteil von Studenten, die haben jetzt, ich habe das heute zugeschickt bekommen, das schöne Wort, Lehrkapazitätstrichter erfinden die jetzt, ja? Computerprogramme, die ihnen ausrechnen, was sie da anbieten müssen, ja? Die haben nur noch die Möglichkeit, sich ganz rauszuziehen, ja? Ein Sprecher eines Clusters, der sieht in seinem Leben keinen Studenten mehr, ja? Also der sieht Doktoranden vielleicht noch, wo man sich dann in der langen Frist oder in der mittleren Frist fragt, wo kommt der eigentlich der Nachwuchs her? Bei dieser starken Zerlegung des Betriebs. Ja, wenn wir sagen, wir haben da unten so ein Bachelor-Ding, das sind diese Rechtsanwaltsgehilfen, die da apostrophiert werden. Ja, so, die werden,
die sind auch wichtig.
Ja, die sind, also ich wäre hier der Letzte. Also wie gesagt, ich hab Fächer studiert, die jetzt keinen nicht zu Hochmut Anlass geben.
Es gibt sie auch in den Naturwissenschaften.
Ja, also wir haben diesen Bachelor-Bereich, da geht es nur um Ausbildung und Geschwindigkeit, das ist also ein bisschen weniger, die Brücke muss nicht unbedingt halten, das kriegt er dann im Betrieb beigebracht und so. Okay, und dann haben wir diesen Exzellenzbereich, die Forschung und so weiter. Können wir 2 Generationen, können wir oben noch Spitze feiern, ja? Aber wo kommen denn dann diese Genomforscher her? Und welcher, Sie hatten das ja sehr plastisch geschildert, welcher intelligente junge Mensch kommt denn dann noch auf die Idee, wenn er ein Bachelorstudium macht, der Geschichte oder so, zu sagen, Wissenschaft, das ist es. Er lernt sie gar nicht kennen. Und dort,
durch 13 Jahre Schule durchaus leidensfähig.
Und dort, wo er sie kennenlernt, lernt sie als abwesend kennen.
Es gibt Menschen, die vielleicht trotz der Universität Wissenschaft betreiben irgendwann. Ich würde gerne die Runde an der Stelle mal öffnen. Es gibt auch schon mehrere Wortmeldungen.
Ja, Helmut Kamara, mein Name. Es wurde mehrfach das Berufsbild des Rechtsanwaltsgehilfen bemüht. Der Rechtsanwaltsgehilfe heißt gar nicht mehr so, es heißt jetzt Rechtsanwaltsfachangestellter. Aber es war auch noch nie ein Fachhochschulstudium, das ist ein Ausbildungsberuf.
Hallo, mein Name ist Markus Kammermeier, ich bin Studierender an der FU und ich muss dem Herrn Böhling in gewisser Weise recht geben. Ich bin ein chaotischer Student und mir hat das Campusmanagement und die Modularisierung insofern geholfen, als dass man sich sehr schön bis zum Ende des Bachelors durchschaukeln kann. Wenn man nicht, wie zum Beispiel in meinem Studiengang, eine Verdreifachung der Prüfungen zu bewältigen hätte, was natürlich noch mehr dazu führt, dass man sich weniger Gedanken machen kann und noch weniger Freiheit im Studium gegeben ist. Ich studiere Grundschulpädagogik. Können Sie mir sagen, welchen Beruf ich mit Bachelor Grundschulpädagogik ergreifen soll, ohne im Master gewesen zu sein? Ich weiß es persönlich nicht. Also ich muss den Master machen, der in nur ein Jahr dauert. Letztendlich muss man fragen, wo man ansetzt. Und diese ganze Studienreform versucht, die Bildung griffiger zu machen, erfolgreicher zu machen, mehr Menschen an die Universitäten zu bringen. Meiner Meinung nach ist das in gewisser Weise ein bisschen Heuchelei, weil die Bildung unten anfängt. Und da gehört die Schule dazu und da gehört auch die Lehrerausbildung dazu und Lehrerinnenausbildung dazu. Und diese Master in meinem Studiengang macht überhaupt keinen Sinn. Vor allem, weil ich mit 90, 60, 30, das ist meine Leistungspunktvergabe, nur in 3 Universitäten in Deutschland studieren kann. Also ich kann nirgendwo hinwechseln.
Das heißt, das, was man doch eigentlich wünscht, dass die Leute permanent von A nach B reisen an 3 europäischen Universitäten in 7 Sprachen und das alles in 6 Semestern, ist im Grunde genommen erschwert worden.
Die Tendenz geht dahin, dass der Wechsel erschwert wird. Aber das liegt sozusagen an ganz bestimmten Dingen, unter anderem in dem Moment, wo sozusagen Qualität immer genauer bestimmt werden muss, werden automatisch die Zonen wechselseitigen Vertrauens kleiner. Eine Elite-Universität wird dann nicht mehr sozusagen Studierende austauschen mit einer Universität, die nicht ebenfalls Elite ist. Der Bologna-Prozess ist eigentlich noch einer auf breitem Vertrauen aufgebaut, so ein bisschen sozusagen noch auf diesem ganzen Erasmus-Paradigma, das erfolgreichste Austauschprogramm der Europäischen Kommission, während mit Rankings-Exzellenz-Initiativen sozusagen die Ligen geschaffen werden, innerhalb derer man kooperiert, aber außerhalb der eigenen Liga man nicht mehr kooperiert.
Aber wieso denn diese vielen Kontrollen und diese viele Standardisierung, wenn das Vertrauen so groß ist im europäischen Hochschulraum? Wenn in Cambridge sie kommen und sagen, ich habe hier einen Bachelor von der Universität Lüneburg, ich möchte hier bitte rein, dann werden die sie aber sehr merkwürdig angucken. Dann würden die sagen, jetzt tu mal das Papier beiseite, jetzt erzähl mal, wer du bist und so weiter. Das muss auch so sein, das geht gar nicht anders. So etwas kann man nicht standardisieren. Man braucht es übrigens auch gar nicht, weil die Zahl derjenigen, die das betrifft, ohnehin ganz gering ist. Zweite Illusion, Auslandsstudium überhaupt als, wenn man so will, Versuch, Kurspunkte zu machen. Haben Sie mal einen Auslandsstudenten beobachtet, was die machen? Das sind Sozialisationsprozesse. Die lernen da die Sprache, die lernen andere Leute kennen, die wissen dann nachher, was weiß ich, wie man Rückhand sagt auf Spanisch, ja, weil sie Tennis spielen gehen. Und das ist auch gut so. Das ist der Sinn des Auslandsstudiums, nicht die Anerkennung von Kursen. Das ist eine sehr, sehr späte Angelegenheit.
Vielleicht ist auch der Wechsel von Freiburg nach Lüneburg nach Berlin auch ein ganz wichtiger Punkt, der offensichtlich auch erschwert ist.
Auch der ist natürlich erschwert worden aus den genannten Gründen. Es gibt Studiengänge, die gibt es nur noch an einer Uni oder an 3 dann eben. Am Anfang hat man gesagt, ja, 6 Semester und dann hinaus ins Leben. Ja, jetzt sagen alle, naja klar, die Überleitungsquote in den Master muss groß sein. Erst wird das Studium zerteilt, um zu sagen, naja, für manche reicht ja auch der Bachelor. Jetzt sagt man, nein, für niemanden reicht der Bachelor eigentlich. Irgendwann kommen wir bei diesen 10 Semestern wieder raus, die in den alten Studienordnungen drin waren. Empirisch sind das dann wieder 12 Semester, weil natürlich die Empirie immer ein bisschen anders ist als die Studienordnung. Und dann frage ich mich, wieso haben wir ein ganzes Wissenschaftssystem 10 Jahre lang in einen solchen Reformprozess verstrickt, um am Ende wieder bei so etwas zu landen?
Das wird nicht rauskommen. Das wird so nicht rauskommen.
Wir treffen uns in 2 Jahren wieder.
Ja, vielleicht ist 2 Jahre auch noch zu früh. Das ist genauso.
Ja, in der Langzeit sind wir alle tot, sagt John Maynard Keynes. Also ich meine, diese Redensart, entschuldigen Sie, wenn ich mich ein bisschen errege, aber diese Redensart, noch ist es nicht so. Wie lange wollen Sie denn die deutschen Universitäten noch reformieren, um dann mal zu sagen, jetzt rechnen wir mal ab?
Also früher schafften es manche Studierende, mehrere Studienordnungen hintereinander noch an derselben Universität bleiben zu können. Sind denn jetzt die Studierenden halt eben die Dummen und wir haben dann daraus dann alle gelernt und in ein paar Jahren sind wir alle klüger?
Nein, also mit dem Bachelor, den man jetzt bekommt, kann man etwas anfangen. Das heißt nicht, dass man für sein Leben lang etwas anfangen kann damit, aber das wird keiner mehr können, sondern man wird in seinem Leben unterschiedliche Studien zwischendurch auch noch wieder aufnehmen. Der Vorteil ist der, dass man dies jetzt auch dann eine Durchlässigkeit zu anderen Fächern hat. Mit einem Bachelor in Physik, nachher ein Master in Marketing oder ich weiß nicht was draufzusetzen.
Warum das Argument so oft fällt, dass es vielleicht für bestimmte Prognosen oder Aussagen noch zu früh ist, hängt einfach damit zusammen, dass zwar die Umstellung inzwischen relativ flächendeckend erfolgt oder schon erfolgt ist, aber immer noch weniger als 30% eines Studierendenjahrgangs in diesen neuen Studiengängen studieren. Es ist allerdings so, dass das INCHER Kassel 36.000 Absolventen 1,5 Jahre nach ihrem Studienabschluss befragt hat und im Prinzip das Ergebnis war, Bachelor geht doch und die stehen sich gar nicht so schlecht da.
Tilman Giese, ich studiere an der Freien Universität unter anderem Ägyptologie, beziehungsweise ich müsste mehr präziser sein, im Magister hätte ich Ägyptologie studiert. Ich studiere jetzt im Bachelor Altertumswissenschaften mit Profilbereich Ägyptologie. Das heißt konkret, der Anteil des Ägyptologie-Inhalts vom Magister zum Bachelor hat sich signifikant verringert. Ich muss mir heute zwangsmäßig Dinge über Pfostenlöcher und Pfahlbauten anhören in einem Ägyptologiestudium, was damit eigentlich überhaupt nichts zu tun hat. Aus meiner Sicht geht diese Einführung des Bachelors extrem auf Kosten der kleineren Fächer.
Hallo, mein Name ist Kai-Uwe Dehn. Ich studiere auch an der Freien Universität im Friedrich-Meinecke-Institut Geschichte und Kunstgeschichte am KAI. Und ich wollte von meinen positiven Erfahrungen mit dem Bachelor berichten. Wir können tatsächlich von verschiedenen Modulen Teile wählen, die uns dazu befähigen, dieses oder jenes Seminar zu nutzen oder diesen oder jenen Professor, den wir auch angenehm oder speziell finden.
Barbara Kim.
Ich denke, dass in den letzten Jahren überhaupt so ein bisschen der gesellschaftliche Konsens darüber zerbrochen ist, was die Universität in der Gesellschaft und für die Gesellschaft ist oder sein soll. Soll es die unternehmerische Universität sein, die Netzwerkuniversität, die Multiversity? Und ich würde einfach auch dafür plädieren, sozusagen mal eine breitere gesellschaftliche Diskussion über die Rolle der Universität in der Wissensgesellschaft anzufangen. Und dazu braucht man eben nicht nur Global Players, sondern auch die regionalen Universitäten, weil die regionalen Universitäten gerade auch die Funktion haben, den Zugang zum Reservoir globalen Wissens für alle offen halten zu können. Also auch zum Beispiel für Menschen, die nie studiert haben.
Was soll Universität sein?
Naja, ich denke, die Differenzierung im System ist unvermeidlich. Warum soll denn ein BWL-Studium so ähnlich verlaufen von der Struktur wie ein Biochemie-Studium? Wer kommt denn auf diese Idee?
So.
Nein, aber das ist doch die Idee der Reform. Und da muss man sagen, wo kommt das her? Das kommt daher, dass wir inzwischen einfach eine Art Reform-Establishment haben, Leute, die sich von Berufswegen damit zu beschäftigen, alles anders zu machen, denn das
gut,
ist die Devise.
Die Gefahr besteht ja, dass die Politik sagen müsste, nee, Exzellenz nur in Berlin, München und meinetwegen in Bochum.
Also Herr Kaube, wir sind uns ja viel näher, als Sie das vielleicht denken. In der Tat geht es um die Freiräume auf allen Ebenen. Ich habe das als entfesselte Hochschule bezeichnet.
Das ist aber das nicht die Selbstbeschreibung der Beteiligten, ist das im Augenblick nicht der Freiraum.
Moment.
Das ist es nicht.
Das, was Sie beschreiben, ist ja nicht eine Vereinheitlichung, sondern augenblicklich entsteht ja diese Differenzierung in der Hochschullandschaft. Es ist nur, und da gebe ich Ihnen recht, das finde ich eine der in den letzten Jahren schlechtesten Entwicklungen. Die Exzellenzinitiative hat es geschafft, den Fokus auf einen Punkt zu setzen, nämlich nur auf die Forschung. Und nicht die Differenzierung auch anzuerkennen in der Lehre und in ganz anderen Bereichen, nämlich in der gesellschaftlichen Verantwortung. Diese Differenzierung ist im Gange in einem, wie ich finde, Ausmaß, wie man es vor 10 Jahren überhaupt nicht hätte erahnen können.
Ich würde gerne Carsten Hoffmann zum Schluss nochmal den Ball rüberspielen. Die Studierenden protestieren, demonstrieren, besetzen auch Räume, sagte ich zu Beginn. Für welche Universität, für welche Universitäten gehen Sie derzeit auf die Straße?
Ganz viele von denen, die momentan auf die Straße gehen, gehen für eine demokratische Hochschule auf die Straße. Eine demokratische Hochschule, wo keine BAMA-Reform von oben rübergestülpt wird. Auch eine demokratische Hochschule, wo es keinen Exzellenzwettbewerb gibt, der fern von allen Gremien, fern von allen Beteiligten durch Studierenden und andere, eben wegen ihrer Antragsförmigkeit undemokratisch von oben nach unten übergeholfen wird, sondern die Studenten gehen auf die Straße für mehr Bildung und für Platz auch für Nischen in der Lehre, dass die Leute lernen können, was sie wollen, Nischen in der Forschung, dass einfach Fächerkulturen, wie ich sie erlebt habe, nämlich in der Semitistik oder wie der Kommilitonen aus der Ägyptologie, kennengelernt haben, dass die weiter erhalten bleiben und nicht platt gemacht werden in der immer gleichen Schablone des BA und dafür irgendeine Exzellenz, also ein Prädikat eigentlich einer Exzellenz geschaffen wird.
Forum, die Debatte im Inforadio heute in Zusammenarbeit mit der Heinrich-Böll-Stiftung. Die Illusion der Exzellenz, Hochschulen und der Erwartungsdruck, das war unser Thema. Ich bedanke mich recht herzlich bei Jürgen Kaube, dem Ressortleiter Geisteswissenschaften der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, bei Barbara Kehm, Professorin für Hochschulforschung an der Universität in Kassel, bei Detlef Müller-Böhling, langjähriger Leiter des Zentrums für Hochschulentwicklung, getragen von der Bertelsmann-Stiftung und der Hochschulrektorenkonferenz, und bei Carsten Hoffmann, Geschichtsstudent an der Freien Universität. Er ist auch Mitglied des Studierendenparlaments. Und ich bedanke mich bei Ihnen für Ihre unermüdliche Aufmerksamkeit.